Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Mal zu diesem Abendmahlsgottesdienst. Ich habe heute eine PowerPoint-Präsentation für euch mitgebracht mit einigen Bildern. Bevor wir die Bilder uns anschauen, peu à peu, Schritt für Schritt im Laufe der Predigt, möchte ich mit euch erstmal das Thema klären. Wir werden heute uns mit dem Thema befassen, was im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 21 steht. Johannes, Kapitel 12, Vers 21. Und zu größerer Deutlichkeit werde ich auch Vers 20 lesen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Und da traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute: Wir wollen Jesus sehen. Niemand weiß, wie Jesus wirklich ausgesehen hat. Jeder von uns aber hat eine bildliche Vorstellung davon, geprägt durch die Kindersabbatschule, durch die Kinderbibel, durch Gemälden oder durch Filmen. Tief in uns steckt vermutlich das Bedürfnis auch der griechischen Besucher Jerusalems vor 2000 Jahren, die zu Philippus gekommen sind und ihn gebeten haben: Herr, wir möchten Jesus sehen. Es ist erstaunlich, dass es in den Evangelien keine Beschreibung der äußeren Erscheinung Jesu Christi vorhanden ist. Wir wissen nicht, wie groß er war, welche Haarfarbe er hatte, was für Augen er hatte, ob er groß oder mittelgroß oder klein Jesus war. Und die Frage ist, warum? Warum haben wir das nicht? Warum wissen wir nichts davon? Wirkte Jesus als zu normal im Kontext seiner Zeit? Auf jeden Fall war er ein Mensch, dessen äußeren Gestalt nicht als ungewöhnlich von den Menschen damals empfunden wurde. Wie er aber wirklich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Interessanterweise, in den ersten 200 Jahren der Zeit nach Christus finden wir keine Jesu-Darstellungen in der Geschichte, in den Katakomben oder irgendwo in einem alten Buch. Das kann daran liegen, dass die ersten Christen das erste Gebot, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen, sehr ernst genommen haben. Und weil Jesus auch als Gott verehrt wurde, war die logische Konsequenz, dass man kein Bild oder kein Bildnis von Jesus macht. Anfang des 4. Jahrhunderts, Konstantia, die Schwester des römischen Kaisers Konstantin, forderte den Kirchenvater Eusebius von Caesarea, ihr ein Bild von Jesus zu geben. Darauf sagte Eusebius, kein Christ würde je daran denken, ein solches Bild zu besitzen oder zu malen. Sie sollte lieber die wahren Charakterzüge Christi in der Heiligen Schrift suchen. Auch für den Kirchenvater Augustin war es ganz klar, dass niemand wissen kann, wie Christus ausgesehen hat. Vielmehr geht es darum, seine heilbringende Bedeutung für uns Menschen zu verstehen. Und diese heilbringende Bedeutung Jesu Christi wird in vielen Gleichnissen und Erzählungen im Neuen Testament wunderbar auf den Punkt gebracht. Eine der ersten uns bekannten Jesu-Darstellungen stammt aus dem 3. Jahrhundert. Und das ist das Bild des guten Hirten. Das ist ein Fresko aus dem 3. Jahrhundert in der Calixtus-Katakombe in Rom. Wahrscheinlich habt ihr das Bild irgendwo gesehen. Der gute Hirte setzt sein Leben aufs Spiel, um das eine verlorene Schaf zu retten. Und er trägt es dann voller Freude nach Hause. Lukas Kapitel 15, Vers 5. Man konnte sehr gut auf das Motiv des Schafträgers zurückgreifen und somit das Bild wunderbar auf Jesus übertragen. Dieses Motiv wurde in der Antike weit verbreitet. Das Motiv des Schafträgers. Als Symbol der Fürsorge und Menschenfreundlichkeit. Das Bild des guten Hirten stammt auch aus dem Alten Testament. Im Psalm 23 wird Gott, der Herr, als der gute Hirte dargestellt. Wir gehen 100 Jahre später oder 150 und schauen uns dieses Bild an. Christus lehrend mit den Aposteln, Wandmalerei in der Domitilia-Katakomben, Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus. Im 4. Jahrhundert tauchen zum ersten Mal Bilder, die Jesus selbst darstellen. Seine Funktion als Lehrer steht dabei oft im Mittelpunkt. Hier auf dieser Wandmalerei sehen wir Jesus als wohlgemerkt, dunkelhäutigen Mann mit welligem Haar. Merkt euch dieses Gesicht und merkt euch bitte die Hautfarbe. Diese Hautfarbe ändert sich im Laufe der Jahrhunderte. Er sitzt auf einem Stuhl und unterrichtet seine Jünger. Ähnliche Darstellungen gibt es in der Antike auch von angesehenen Philosophen. Dieses Motiv, Jesus als Lehrer darzustellen, so wie ein Philosoph seine Jünger, seine Nachfolger gelehrt hat, spiegelt das neue Selbstbewusstsein der Christen wider. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum zur Staatsreligion, zur Leitreligion im Römischen Reich ausgerufen, erhoben. Und man wollte Jesus der Bevölkerung vor allem als einen angesehenen und vertrauensvollen Autorität, Lehrer darstellen. Nicht mehr die Philosophen sollen lehren, sondern auch Christus ist ein Lehrer und er sitzt auf einem Stuhl im Kreise seiner Jünger. Die Reise geht weiter und wir schauen uns das nächste Bild. Mit solchen Bildern bin ich als Kind im orthodoxen Bulgarien stark konfrontiert. Dieses Bild ist aus dem 6. Jahrhundert. Ich habe eine Kopie von ihm in Israel gesehen. Das Original steht im Katharinenkloster in Sinai. Jesus wird hier als der Weltenherrscher dargestellt. Jesus Pantokrator. Hier verschmelzt die Autorität des Kaisers und die Autorität Jesu Christi. Kaiser und Religion, staatliche und weltliche Macht verschmelzen miteinander. In der hier vorliegenden Christus Pantokrator-Ikone ja, schaut Christus den Betrachter mit seinem eindringlichen Blick ein. Die linke Hand hält die Evangelien und achtet auf die rechte Hand. Ja, diese drei Finger sind ein wichtiges Zeichen heute noch in Osteuropa bei allen Orthodoxen, wenn sie sich bekreuzigen. Und sie stehen für die Dreieinigkeit. Die zwei weiteren Finger hier zeigen eindeutig Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Die zwei Naturen Christi werden hier dargestellt, auch noch deutlicher hier mit diesem und mit diesem Augen. Seht ihr die Unterschiede bei den Augen? Man sagt, das eine Auge ist menschlich und das andere Auge ist das Auge des Richters, des Weltrichters, göttlich. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Interessant ist auch, dass die zwei Gesichtshälften Jesu sehr unterschiedlich gemalt sind. Die christologischen Themen über die zwei Naturen Christi, welche die theologischen Debatten des 4. und bis 6. Jahrhundert dominiert haben, sind hier bildhaft deutlich dargestellt. Hier mit den zwei Fingern und mit den Augen. Wir setzen unsere Reise fort und sehen ein Bild, das sicherlich bekannt ist, von Matthias Grünewald, die Bemalung des Isenheimer Altar 1515. Das Bild befindet sich in Elsass, in der Stadt Colmar, im Unterlindenmuseum. In dem späten Mittelalter haben sich Jesu Darstellungen bedeutsam gewandelt. Vielen Gläubigen war die Verbindung von Kirche und Macht äußerst suspekt geworden. Statt auf den allmächtigen Jesus fokussierte man sich eher auf seine Schwachheit und auf sein Leiden am Kreuz. In den traumatischen Erfahrungen von Kreuzzügen und schrecklichen Epidemien wie die Pest fand man Trost darin, im Leid mit Christus verbunden zu sein. Jesus versteht meinen Schmerz, da er selbst Schmerzen am Kreuz erleiden sollte. Bilder von dem am Kreuz leidenden Jesus dienen jetzt der religiösen Andacht. Solche Darstellungen sollten die Hoffnung auf die Erlösung und auf das ewige Leben durch den Tod hindurch stärken. Die Reformatoren brauchten solche Bilder, weil sie eine der vier Säulen der Reformation, nämlich die Sola Gratiae, allein die Gnade, bildhaft sehr gut darstellen. Das ist das christozentrische Programm der Reformation. Jesus Christus als Sterbender am Kreuz, Mensch und Gott zugleich, sammelt in seiner Person und in seinem Leiden das Wichtigste des christlichen Glaubens. Nicht die Päpste, nicht die Kardinäle, nicht die Kirche, sondern Christus und nur Christus allein. Das nächste Bild kommt aus einer anderen Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges verlor der geistliche Glaube im 17. Jahrhundert stark an Glaubwürdigkeit. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wandten sich viele von der organisierten Religion ab. Aufklärung und atheistische Religionskritik stellten wichtige Glaubensinhalte wie Erlösung, Auferstehung und ewiges Leben in Frage. Was leider von Jesus Christus übrig blieb, war die Erinnerung an einen vorbildhaften und nahbaren Menschen, den man sich auch in der eigenen Lebenswelt als guter Freund vorstellen konnte. Ungefähr so sehen viele Leute heute Jesus Christus. Der Maler Fritz von Ude stellt Jesus als einen langhaarigen, bärtigen, mit mitteleuropäisch heller Haut Jesus. Die dunklen, welligen Haaren aus dem 4. Jahrhundert und die dunkle Haut aus dem 4. Jahrhundert sind verschwunden. Jesus ist ein Europäer geworden, mit glatten Haaren und heller Haut. Ungefähr ein paar Jahrzehnten später werden die Amerikaner aus ihm auch einen Amerikaner machen. In meiner Kinderbibel sind Adam und Eva so abgebildet wie Grace Kelly und Clark Gable. Wenn man die Bilder sich anschaut, kann man bei Eva die Grundzüge von Grace Kelly sehr, sehr gut zurückverfolgen. Natürlich war sie schön, auf jeden Fall. Eine der schönsten Frauen, die je gelebt hat. Grace Kelly, die Königin von Monaco. Spannenderweise, Jesus, was macht er? Er empfängt die Kinder, allerdings nicht, um mit ihnen zu spielen. In meiner Kinderbibel war Jesus ein bisschen nahbarer. Er spielte mit den Kindern, oder zumindest ja, war mehr Dynamik. Hier sieht er ein bisschen wie ein Kardinal oder wie ein Papst, der die Kinder empfängt, wie im Rahmen einer ehrfürchtigen Audienz. Die Reise war mir wichtig, weil wir uns jetzt mit einem letzten Bild befassen werden. Und dieses Bild ist ganz wichtig für unseren Abendmahlgottesdienst heute. Ich möchte euch etwas über das Bild erzählen und dann werde ich versuchen, die Brücke auf uns heute zu schlagen. Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Er wurde von Ludovico Sforza, der Herzog von Mailand und langjähriger Gönner des Künstlers, beauftragt, im Rahmen einer Renovierung ein großes Wandbild für das dominikanische Kloster Santa Maria della Grazia in Mailand zu malen. Genauer gesagt bat Sforza Leonardo, das letzte Abendmahl Jesus Christus so zu malen, wie er im Johannesevangelium im Neuen Testament beschrieben ist. Wie andere Darstellungen dieser bekannten Szene präsentierte Leonardo Jesus und seine 12 Apostel an einem Tisch, während sie das Passafest feierten. Im Gegensatz zu ähnlichen Werken entschied sich Leonardo jedoch dafür, diesen einen Moment zu illustrieren, in dem Jesus seinen Jüngern mitteilt, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Deswegen legte sein wesentlichen Schwerpunkt liegt darauf, die individuelle Reaktionen der einzelnen Jüngern darzustellen. Man kann förmlich die Liebe, die Angst, die Empörung oder Trauer in ihren Gesichtern ablesen. Die Überraschung zum Beispiel, die Judas Gestik und Mimik zu erkennen gibt, da er weiß, dass Jesus seinen Plan durchschaut hat. Und er wurde als Verräter enttarnt. Leonardo da Vinci gliedert die Apostel in Dreiergruppen, eine Zahl, die die heilige Dreieinigkeit repräsentiert. Die Apostel des ersten Dreiergespanns sehen überrascht aus, weisen die Schuld von sich hin und deuten das an durch ihre Handgesten. Da sind diese drei Herren. Da sind Bartholomäus, Jakobus und Andreas. In der zweiten Gruppe, das ist eine ganz spannende Kombination, das ist Johannes, das ist Petrus. Hier in seiner Hand hält er ein Messer, ein scharfes Messer. Und das hier ist Judas. Judas, der Verräter, erscheint überrascht, dass Jesus sein Vorhaben durchschaut hat. Im Zentrum des Motivs steht Jesus Christus in einem zweifarbigen Gewand, während er seinen Aposteln die Nachricht verkündet. Das Gewand und die zwei verschiedenen Handgesten veranschaulichen die Möglichkeit, verschieden auf eine solche Schreckensnachricht zu reagieren. Jesus blickt auf seine linke Hand hinab, die in das blaue Gewand gehüllt ist und deren Handfläche zu ihm und den Betrachtern zeigt. Eine Andeutung, dass er sein Schicksal akzeptiert und bereit ist, seinen eigenen Tod zu empfangen. Die nächste Dreiergruppe besteht aus Thomas, Jakobus und Philippus. Das sind diese drei Herrschaften. Ja. Und Thomas ist derjenige, der seinen Finger nach oben richtet, als ob er sagen möchte, wer ist der Verräter, ich möchte ihn bestrafen. Jakobus breitet seine Arme aus und schirmt Jesus von den übrigen Jüngern, die zu seiner Linke sitzen, ab. Philippus ist tief betroffen. Das ist Philippus. Philippus ist tief betroffen, weil das, was Jesus ihm am Anfang seiner Begegnung mit ihm vorausgesagt hat, dass er der Messias ist und dass er sterben wird, jetzt tatsächlich in Erfüllung geht. Die letzten drei Jünger hier, sie debattieren und diskutieren miteinander. Das ist Matthäus, Thaddäus und Simon, Zelot. Vorwiegendes Thema dieser Gruppe ist ihre Erschütterung nach der Enthüllung der Prophezeiung. Sie versuchen, die Bedeutung dieser Nachricht zu debattieren, veranschaulicht durch die eine Diskussion übliche Handbewegungen. Jesus' Bilder können und wollen nicht zeigen, wie der historische Jesus tatsächlich aussah. Sie offenbaren eher, was den Menschen in der jeweiligen Zeit am christlichen Glauben besonders wichtig war. Ob Jesus als Lehrer, als guter Hirte, als Pantokrator, wie ein Imperator, Weltherrscher. Je nach Zeit, je nach Epoche werden die Bilder unterschiedlich sein. Nur das Bild von Leonardo da Vinci hat etwas Zeitloses in sich und nicht bei der Darstellung Jesu Christi, das nicht, sondern bei der Darstellung der Jünger. Das ist das Zeitlose, was Leonardo hier gut getroffen hat. Das Bild, das letzte Abendmahl von Da Vinci, zeigt die Reaktion von ganz gewöhnlichen Menschen wie du und ich, wie sie auf die Worte Jesu Christi reagieren. Jesus offenbart uns die Wahrheit über uns selbst, vor allem heute an diesem Abendmahlsgottesdienst. Er konfrontiert uns mit unseren Schattenseiten. Wie reagiere ich darauf? Wie reagieren die Menschen darauf? Manche diskutieren und bringen Argumente in ihrer Verteidigung. Andere sind empört oder haben Angst. Wiederum Dritte wollen, wie Petrus, mit äußeren Aktivismus ihre eigene innere Unsicherheit kaschieren, abdecken. Judas täuscht eine überraschende Reaktion vor, weiß aber, dass Jesus ihn längst durchschaut hat. Mittendrin sitzt der Erlöser der Welt und schaut auf seine Hand, die bald von den römischen Soldaten durchbohrt wird. Er blickt seinem qualvollen Tod entgegen. Dank seinem Opfer dürfen wir heute Hoffnung auf ein neues Leben haben. Und an dieses Opfer wollen wir uns heute ganz bewusst erinnern.